ARD Sounds.
Eine Sache, die die meisten von uns erst mit Kusel so richtig gecheckt haben, ist, da passiert was in unserer Gesellschaft. Da macht sich was breit, was schon länger gebrodelt hat. Ein Hass gegen die, die uns beschützen sollen. Gegen die Polizei. Vor allem ein Fall hat es damals in fast alle Medien geschafft, der selbsternannte Cop Hunter aus Ida Oberstein. Übrigens, Ida Oberstein ist gerade mal 40 Minuten von Kusel weg, also echt ziemlich in der Nähe.
500 Euro Prämie für einen erschossenen Polizisten. Unter anderem dafür steht dieser 56 Jahre alte Mann vor dem Amtsgericht Ida Oberstein.
Bekleidet mit einer dunklen Hose, einem hellen Pullover und einer Kette mit einem Kreuz um den Hals, wirkte der Angeklagte vor Gericht heute eher locker, nahezu lässig. Interessiert folgte er den Ausführungen des Staatsanwaltes, zupfte sich dabei immer wieder durch den grauen Bart.
Dem Angeklagten wird vorgeworfen, auf seiner öffentlich einsehbaren Facebook-Seite zwei selbstgedrehte Videos gepostet zu haben, in denen er verkündete, einen sogenannten Cop-Hunter-Verein gründen zu wollen.
Die Staatsanwaltschaft selbst hat ein klares Bild vom Angeklagten. Er sei Anhänger von Verschwörungstheorien und soll den Reichsbürgern nahestehen.
Der Mann hat kurz nach dem Polizistenmord zwei Videos auf Facebook veröffentlicht. Ihr habt es gerade gehört. Darin hat er angekündigt, einen Cop-Hunter-Verein zu gründen. Also einen Verein, der Polizisten jagt. Außerdem hat er sich selbst angeboten, um Polizisten auf einen Feldweg zu locken und sie da zu töten. Für 500 Euro.
Das hat die Polizei schon tief getroffen. Weil eigentlich hat jeder von uns den Job irgendwann mal ergriffen, um anderen zu helfen oder andere zu unterstützen, Schwächere zu unterstützen, Schwächeren zu helfen. Und dann in der Art und Weise angegangen zu werden, das ist natürlich mehr als hart.
Das ist nochmal Aline Raber, die Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz. Ihr kennt sie schon aus der vorherigen Folge. Und damit meint sie nicht nur den konkreten Fall aus Ida Oberstein, sondern auch alle, die sich im Internet dieser Hetze angeschlossen haben.
Kurz nach der Tat von Kusel hat das Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz auch eine Ermittlungsgruppe gegründet mit dem Namen Hate Speech. Das hat die damalige Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, bei der Gedenkveranstaltung für Jasmin und Alex am 21. März 2022 dazu gesagt.
Die rheinland-pfälzische Landesregierung geht mit allen Mitteln des Rechtsstaates gegen diejenigen vor, die unsere Polizeikräfte beleidigen, bedrohen und gewaltsam angehen. Im Netz und auf der Straße. Wir haben unsere Kräfte noch einmal gebündelt, besser gesagt gerade die Kollegen und Kolleginnen, die eigentlich in tiefer Trauer waren und Betroffenheit. Sie haben ihre Kräfte noch einmal gebündelt und die Ermittlungsgruppe Hate Speech gebildet. Mit Stand Mitte März ist sie über 1700 Hinweisen nachgegangen. In 151 Fällen konnten bereits Identifizierungen der Verfasser und Verfasserinnen von strafbaren Hasskommentaren erfolgen.
Wir haben nochmal nachgefragt beim Innenministerium von Rheinland-Pfalz. Die Ermittlungsgruppe war bis August 2022 im Einsatz. Am Ende waren es sogar fast 770 Kommentare, die die Ermittler als straffällig relevant bewertet haben. In gut 550 Fällen kam es zu Anzeigen. Der Fall des Cop-Hunters aus Ida Oberstein ist einer davon. Übrigens muss er dafür am Ende für ein Jahr und drei Monate ins Gefängnis. Es sind nicht nur die Hasskommentare. Auch die tatsächliche Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten ist in den vergangenen Jahren immer mehr geworden.
Ich merke natürlich oder habe auch in meiner Zeit, wo ich selbst noch an der Basis unterwegs war, schon gemerkt, dass in der Gesellschaft, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Umdenken stattgefunden hat. Die Aggressivität gegenüber uns ist schon höher geworden. Auch die Art und Weise, wie man mit uns umgeht, ist eine andere geworden. Teilweise Respektlosigkeit, Brutalität, ja, dass man schneller vielleicht auch mal angegriffen wird, wie das vorher der Fall war. Gleichwohl, ja, ist das natürlich auch eine gesellschaftliche Frage.
Was Aline Raber hier beschreibt, das ist mehr als nur ein Gefühl. Die Zahlen, die zeigen das auch. Nach dem aktuellen Lagebild des Bundeskriminalamts zur Gewalt gegen die Polizei gab es 2024 so viele Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten wie nie. Was heißt das konkret? 2024 hat das fast 107.000 Polizisten und Polizistinnen betroffen. Ein Anstieg um 1,1% im Vergleich zum Jahr davor.
Ich finde, wir müssen an dieser Stelle zwei Sachen zur Einschränkung nochmal sagen. Erstens, es geht uns hier nicht darum, die Polizei wie, ich sage jetzt mal, die heilige Kuh zu behandeln. Wir alle wissen, dass es immer wieder Vorfälle gegeben hat, wo Polizistinnen und Polizisten sich selbst nicht richtig verhalten haben. Ihre Macht sogar ausgenutzt haben, Menschen verletzt haben, wo sie es nicht hätten tun sollen oder sonst irgendwie einfach einen schlechten Job gemacht haben. Aber ganz ehrlich, das ist hier nicht unser Thema. Unser Thema ist, dass wir uns als Gesellschaft darauf verständigt haben, dass wir eine Institution haben, die sich für uns einsetzt, die uns beschützt, da, wo sie helfen muss, auch hilft, mit staatlich legitimierter Gewalt. Einfach dann, wenn wir deren Hilfe brauchen. Die Institution Polizei. Wenn wir diese Institution als Ganzes aber unter Beschuss geraten lassen, und wir reden hier nicht von konstruktiver Kritik, wir reden hier von Hass, bis hin zu Mordaufrufen, dann haben wir ein Problem. Punkt. Dann herrscht am Ende nur noch das Recht des Stärkeren. Und das wollen wir doch alle nicht.
Ja, und das ist ja auch nichts anderes als bei diesem Fall aus Idar-Oberstein. Also dieser Mann, dieser Cop-Hunter, der wurde zur Reichsbürgerszene dazugerechnet. Und genau die lehnt ja so ein staatlich legitimiertes Gewaltmonopol, wie es die Polizei hat und wie du es beschreibst, ab.
Genau. Und deswegen auch noch die zweite Einschränkung. Der Polizistenmord von Kusel hat wirklich eine richtige Hasswelle gegen Polizistinnen und Polizisten losgetreten. Aber dass Andreas S. grundsätzlich was gegen die Polizei hatte, dafür haben wir keinen einzigen Hinweis gefunden.
Nein, und ehrlich gesagt, Lukas, wir gehen auch nach unserer Recherche gar nicht davon aus, dass das so ist.
Genau.
Wir haben eine ganz andere Vermutung. Und die lautet so. Andreas S. hätte versucht, jeden aus dem Weg zu räumen, der ihn in dieser Nacht stoppen wollte. Dass es Polizisten waren, das war am Ende wahrscheinlich vor allem eins. Der pure Zufall.
Nach tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz sind am Abend zwei Tatverdächtige festgenommen worden.
Dass ich da jemand umbringe, das will mir heute noch nicht in den Kopf raus. Was sind das für Leute?
Dass da so eine Betroffenheit und so eine Fassungslosigkeit geherrscht hat, das war schon, also das habe ich so noch nie erlebt.
Komm schnell, sie schießen, sie schießen, komm schnell!
Das ist im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD. Wir sind eure Hosts.
Ich bin Nadine Thielen.
Und ich bin Lukas Baumann.
Das ist Folge 6. Feuer frei.
Eine Frage, die ihr euch in den letzten Folgen wahrscheinlich immer wieder gestellt habt, ist doch die nach den Waffen von Andreas S., oder? Wir haben euch schon gesagt, Andreas S. war kein Jäger mehr, als er die beiden Polizisten getötet hat. Er hatte aber noch Waffen. Damit hätte er nicht jagen dürfen. Ja, er hätte diese Waffen nicht mal nutzen dürfen. Offiziell hat er sie auch nicht besessen, aber dazu später nochmal mehr.
Und trotzdem hatte er die Waffen griffbereit. Ich meine, das haben wir ja im Fall des Polizistenmordes gesehen. Und dass das so war, das hat auch bei uns, ehrlich gesagt, für ziemlich viele Fragezeichen gesorgt.
Damit wir uns das genauer anschauen können, gucken wir jetzt nochmal ganz kurz ins Waffengesetz. Grob gesagt gibt es da drei Prinzipien, auf die wir schauen. Erstens gilt das Bedürfnisprinzip. Das bedeutet, in Deutschland bekommt man nur eine sogenannte waffenrechtliche Erlaubnis, darf also Waffen kaufen und besitzen, wenn man ein Bedürfnis nachweisen kann. Und mit Bedürfnis ist nicht irgendwas gemeint, sondern ein vorgegebenes Bedürfnis. Zum Beispiel Jäger. Die haben ein Bedürfnis, das Jagen. Und ihr Nachweis dafür ist der Jagdschein. Und auch Sportschützen, zum Beispiel im Schützenverein, dürfen eine Waffe besitzen, weil sie sie ja zum Sport nutzen. Das ist dann eben an dieser Stelle das Bedürfnis. Andreas S. hat lange Zeit das Bedürfnisprinzip erfüllt. Er war Jäger mit Jagdschein. Mit 16 hat er den gemacht und seitdem hat er gejagt. Wenn auch mit Unterbrechung, aber dazu später mehr.
Es gibt noch ein Prinzip, das wichtig ist, wenn man Waffen besitzen und führen will. Man muss zuverlässig sein. Ja, das ist tatsächlich ein Begriff. Zuverlässigkeit. Und mit dieser Zuverlässigkeit ist das so eine Sache. Also im Gesetz steht vor allem, wann Personen nicht zuverlässig sind. Zum Beispiel, wenn sie rechtskräftig verurteilt worden sind oder bei denen, Zitat, Tatsachen, die Annahme rechtfertigen, dass Waffen oder Munition leichtfertig verwendet werden. Es gibt schon einen gewissen Interpretationsspielraum.
Und dann schließlich muss man dafür sorgen, dass die Waffen ordentlich aufbewahrt werden. Also so, dass niemand drankommt, der nicht drankommen darf. Das jetzt mal in aller Kürze, denn ihr ahnt es, das Gesetz, das hat über 60 Paragraphen und Absätze. Wir müssen da jetzt nicht im Detail komplett drauf eingehen. Für uns reicht das jetzt bis hierhin.
Wir haben ja mit einer ganzen Menge Jägern gesprochen. Die waren sich nicht immer einig, aber eines, das haben uns eigentlich alle Jäger gesagt. Bei Michael Witt, dem saarländischen Jäger, der so viele andere saarländische Jäger kennt, zum Beispiel, klingt das so.
Wenn sie kontrolliert werden von der Waffenbehörde und ihrem Waffenschrank liegt eine einzelne Patrone, die einem früheren Gewehr von ihnen gehört hat, dann werden sie verknackt, gnadenlos verknackt. Mhm. Und das ist doch einfach lächerlich, wissen Sie.
Bei Manfred Spikowitsch, der mittlerweile ja den ehemaligen Pirschbezirk von Andreas S. pachtet, klingt es so.
Dann muss ich, wenn ich die zur Reparatur bringe, zum Beispiel sogar einen Pass für diese Waffe mittlerweile haben, den ich übergebe. Ansonsten nimmt der Waffenschmied die gar nicht an und repariert die nicht. Also es ist alles ganz schön kompliziert.
Und bei Bernd Klink, dem Kreisjagdmeister für den Landkreis Kusel, da klingt das so.
Man macht von der Politik jetzt, dass immer wenn was passiert, merken sie, dann schreien die Politiker, da müssen wir das Waffenrecht verschärfen. Und was haben wir gemacht? Wir haben das Waffenrecht verschärft, aber nicht eine Straftat verhindert. Mit Jagdwaffen 0,00000001% vielleicht. Aber wir verhindern damit nichts mehr. Wir stellen die Bevölkerung stellen mal ruhig.
Und ganz ehrlich, erstmal klingen auch für uns manche Regeln ein bisschen hart übertrieben. Zum Beispiel die, dass man keine Munition offen so liegen haben darf. Selbst wenn sie nicht in der Waffe ist. Also ein Jäger, der im Fußraum des Autos eine Patrone verloren hat, die Waffe aber hinten im Kofferraum liegen hat, der kann theoretisch seinen Jagdschein verlieren.
Und tatsächlich hatten wir auch das Gefühl, viele Jäger, die nicht öffentlich mit uns reden wollen, die fühlen sich auch, ja, ich sag mal, drangsaliert. Also es gibt einfach eine ganze Menge von Regeln, wie die Waffe genau zu verstauen ist, wie man sie führen darf, wie dann wieder auf keinen Fall. Man kann das gut oder schlecht finden, aber ehrlich gesagt, was uns ja viel mehr irritiert, wir hätten ja gedacht, wenn es so streng geregelt ist, wie man eine Waffe aufbewahren muss und wie man sie zu führen hat, dann müsste es doch auf der anderen Seite leicht sein, jemandem eine Waffe wieder wegzunehmen, wenn der immer wieder auffällt. Herr Teppe, ich habe das richtig verstanden. Ich weiß gar nicht, ob es vorkommt, aber ich frage es nur nochmal sicherheitshalber. Sie haben auch einen Jagdschein, Sie sind selber auch Jäger, ne?
Ich bin als Kind zu dick gewesen, um in meiner Fußballmannschaft eingesetzt zu werden.
Geht mir genauso. Oder ging mir genauso.
Aber du bist kein Jäger.
Nee, das ist Christian Teppe. Er ist Fachanwalt für Waffenrecht mit Kanzleien in Uelzen, in Niedersachsen und in Hamburg. Wir haben mit ihm telefoniert. Und ja, er ist auch Jäger.
Mein bester Freund Norbert genauso. Und er ist heute Pastor und ich bin Anwalt. Und wir haben dafür aber auch noch heile Knochen. Und wir haben bei seinem Großvater, der Ausbildungsleiter, der war nicht nur Lehrer, sondern auch Ausbildungsleiter unserer Kreisjägerschaft. Und der hat uns die Bücher zur Verfügung gestellt für die Jagdausbildung. Und dieses Buch, aus dem wir damals gelernt haben, das bearbeite ich seit 7 Jahren, bin also der Gesamtbearbeiter des Ausbildungsbuchs für die Jäger vor und nach der Jägerprüfung, das es seit 1941 gibt.
In unserer Recherche sind wir an einen Punkt gekommen, an dem wir gemerkt haben, wir brauchen jetzt Unterstützung. Und zwar bei der Frage, hätte Andreas S. so lange Jäger sein dürfen, wie er es war? Ja, die Tat, also den Polizistenmord, den hat er als Wilderer begangen. Da hatte er den Jagdschein ja schon verloren. Aber bis dahin hat es richtig lange gedauert.
Ja, gucken wir mal zurück auf das Jahr 2004. Da war Andreas S. gerade 20. Und da ist es zu dieser Hasenjagd gekommen, von der wir euch erzählt haben. Der vermeintliche Jagdunfall, bei dem Andreas S. einem anderen Jäger ins Gesicht geschossen hat. Ihr wisst, das Gericht hat ihn dafür 2008 zu 90 Tagessätzen wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Und das ist wichtig, denn das Urteil hat dafür gesorgt, dass Andreas S. seinen Jagdschein verloren hat. Im Waffengesetz steht, Personen gelten nicht als zuverlässig, wenn sie zu einer Strafe von mindestens 60 Tagessätzen verurteilt worden sind. Andreas S. hat ja mehr bekommen, 90. Also war der Jagdschein erstmal weg.
Ja, aber eine Sache, die hat uns trotzdem stutzig gemacht. Dieser Vorfall ist ja schon im Jahr 2004 passiert. Warum dauert es ganze 4 Jahre, bis Andreas S. den Jagdschein verliert? Wir erinnern uns, ein Jäger kann den Jagdschein ja schon verlieren, wenn er zum Beispiel die Munition nicht richtig lagert. Warum dauert es 4 Jahre, wenn im Raum steht, dass er einem anderen ins Gesicht geschossen hat? Und jetzt ist unsere Frage aber, wenn so etwas schon vorkommt, 2 Jäger sind im Wald, aus der Waffe des einen kommt eine Patrone in das Gesicht des anderen. Ich sage das jetzt mal so neutral. Könnte man nicht schon an dem Punkt, wo so eine Anklage da ist, eigentlich die waffenrechtliche Erlaubnis entziehen?
Genau, also man braucht, da sind Sie völlig auf der richtigen Spur, man braucht nicht zu warten, bis es eine Verurteilung gibt. Man muss auch nicht den Abschluss des Ermittlungsverfahrens abwarten.
Wir haben beim Landkreistag des Saarlandes nachgefragt. Der hat für uns die Antworten von verschiedenen zuständigen Waffenbehörden gesammelt, bei denen Andreas S. gemeldet war. Wir wollten von denen wissen, warum hatte Andreas S. noch so lange den Jagdschein? Der Landkreistag hat uns gesagt, weil das Verfahren eben erst 2008 abgeschlossen war. Rechtsanwalt Teppe sagt, darauf hätte die Jagdbehörde nicht warten müssen.
Das eine ist das Strafrecht, wo ja eben auch die Unschuldsvermutung gilt und wo der Grundsatz in dubio pro reo gilt. Und das ist im Polizei- und damit im Waffenrecht überhaupt nicht der Fall. Das Gegenteil. Ich muss als Waffenbesitzer beweisen, dass ich zuverlässig bin. Das ist genau konträr dazu.
Ah, okay.
Das heißt, wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit bestehen, kann die Behörde sagen, her mit den Waffen, her mit dem Jagdschein, her mit der Waffenbesitzkarte, bis du uns das Gegenteil beweist, dass du zuverlässig bist.
Das ist das erste Mal, dass eine Behörde im Sinne von Andreas S. entscheidet, dass sie 4 Jahre lang wartet, bis sie den Jagdschein entzieht. 4 Jahre, in denen er weiter Tiere jagen darf, obwohl er aufgefallen ist. Aber es wird nicht das einzige Mal bleiben.
Wir gehen mal weiter in der Geschichte. Mittlerweile sind wir im Jahr 2012. Andreas S. hat jetzt nach 4 Jahren Pause wieder den Jagdschein. Er hat ihn beantragt und ihn rechtmäßig bekommen. Dass das in Ordnung ist, das bestätigt uns auch Rechtsanwalt und Waffenrechtsexperte Christian Teppe. Wir fragen uns zwar, ob jemand, der jemand anderem schon mal ins Gesicht geschossen hat, überhaupt jemals wieder Jäger sein sollte, aber Teppe erklärt uns das hier dazu.
Bei der Zuverlässigkeit geht es eben um die Rechtstreue in jeglicher Hinsicht. Und es ist eine Zukunftsprognose, wird der Waffenbesitzer oder die Waffenbesitzerin künftig mit Waffen und Munition so umgehen, dass davon keine Gefahr ausgeht.
Also in unseren eigenen Worten, nur weil Andreas S. einmal jemanden ins Gesicht geschossen hat, kann man ihm nicht unterstellen, dass er das wieder tun wird. So hat das offenbar auch die Jagdbehörde gesehen und ihm den Jagdschein erteilt. Dann aber passiert das, was wir ja schon in der letzten Folge gehört haben. Andreas S. fällt auf. Und zwar immer wieder. Ihr erinnert euch. 17 Ermittlungsverfahren gegen Andreas S. lagen schon vor dem Polizistenmord von Kusel bei der Staatsanwaltschaft. Andreas S. soll gewildert haben. Er soll seinen Mitarbeitern keinen Lohn gezahlt haben. Er soll die Insolvenz verschleppt haben, einen Raubüberfall vorgetäuscht haben und damit versucht haben, die Versicherung zu betrügen. Und diese ersten Fälle sollen schon 2016 stattgefunden haben. Und obwohl die Jagdbehörde jeden einzelnen dieser Fälle zum Anlass hätte nehmen können, um Andreas S., einem Mann, der offenbar auffällt, wo er hinkommt, die waffenrechtliche Erlaubnis zu entziehen, passiert nichts.
Da hätte man schon sagen können, wir entziehen jetzt die waffenrechtliche Erlaubnis.
Ja, und nicht nur das. Wenn Sie von der Bäckerei sprechen, da haben Sie ja noch andere Hebel. Da haben Sie die Hebel der Gewerbeordnung. Auch da braucht es eine Zuverlässigkeit. Mhm. Und da haben Sie auch die Hebel des Lebensmittelrechts. Auch da bedarf es ja einer Erlaubnis, die überprüft wird. Mhm. Und wenn jemand Insolvenzverschleppung hat oder wenn jemand andere Dinge macht und Lebensmittelunternehmer ist, dann müssen wir uns auch dort nach der Zuverlässigkeit erkundigen.
Also kurz gesagt, wenn man zum Beispiel im Gewerbe Mist baut, auch dann kann das sich auf die Zuverlässigkeit in Sachen Waffenrecht auswirken.
Erst zum 1. April 2020 verliert Andreas S. seinen Jagdschein. So steht es im Urteil zum Polizistenmord. Es ist aber nicht wirklich so, dass der Jagdschein entzogen wurde damals. Er wurde vielmehr nicht verlängert. Der Landkreistag, der für uns ja die Antworten der verschiedenen zuständigen Jagdbehörden gesammelt hat, der erklärt das Verfahren so. Man habe sich auf das Bundesjagdgesetz berufen und das sehe die Möglichkeit vor, Zitat, einen Antrag auf Erteilung des Jagdscheines auszusetzen, wenn ein strafrechtliches Verfahren anhängig ist, das die Zuverlässigkeit anzweifeln könnte. Warum haben die Behörden so lange gewartet? Der Landkreistag sagt uns, nochmal Zitat, das schwebende Verfahren, also die Ermittlungen gegen Andreas S., berechtigt die Waffenbehörde noch nicht dazu, rechtssicher und mit Bestandskraft die Waffenbesitzkarte inklusive der dazugehörigen Waffen bzw. Waffenteile einzuziehen. Rechtsanwalt Teppe hat uns dazu gesagt, die waffenrechtliche Erlaubnis hätte Andreas S. lange vorher schon entzogen werden können. Um genau zu sein, schon wieder 4 Jahre vorher, da, wo die ersten Vorfälle bekannt wurden.
Wir haben dem Landkreistag die Frage gestellt, ob das Waffenrecht die Unschuldsvermutung eines mutmaßlichen Täters, gegen den schon Ermittlungen laufen, höher bewertet als den Schutz unbewaffneter Bürgerinnen und Bürger. Ich zitiere mal die Antwort des Landkreistages. Unabhängig von diesem konkreten Fall sind Ihre Fragen nach der Abwägung von Ermittlungsvorgängen und Unschuldsvermutung Fragen, die der Bundestag durch die Ausgestaltung des Waffenrechts beantwortet hat. Es sind keine Fragen nach dem Verwaltungshandeln. Also, was wir jedenfalls in unserer Recherche bis hierhin festhalten können, die Jagdbehörden haben sich erstmal an geltendes Recht gehalten. Aber sie haben es immer wieder im Sinne von Andreas S. ausgelegt und nicht im Sinne derer, die Angst vor ihm hatten, weil er zum Beispiel versucht haben soll, sie umzufahren oder weil er ihnen eine Drohung in Form von abgetrennten Rehköpfen geschickt haben soll. Und das hat uns ehrlich gesagt fassungslos gemacht.
Ja, und nicht nur das. Als man schließlich 2020 entschieden hat, den Jagdschein von Andreas S. nicht zu verlängern, da hat man gleichzeitig was anderes erlaubt. Und da hatten wir beide ehrlich gesagt auch schon wieder viele Fragezeichen, ne Nadine?
Ja, absolut.
Andreas S. hat nämlich dann das gemacht, was er machen musste. Er hat seine Waffen abgegeben. Wir wissen jetzt nicht, wer alles seine Waffen bekommen hat, aber wir wissen zumindest von einer Person, dass sie Waffen von ihm bekommen hat. Und das war seine Ehefrau, Sarah S. Die Frau, mit der er auch zusammen in einem Haus gewohnt hat. Und das müssen wir uns nochmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Er selbst durfte keine Waffen haben, also hat er einen Teil verkauft. Und einen Teil hat er abgegeben an seine Ehefrau, Sarah S.
Sarah S. hatte selbst eine waffenrechtliche Erlaubnis. Sie hatte einen Jagdschein und eine Waffenbesitzkarte. Also sie durfte die Waffen rechtmäßig besitzen. Wir fragen auch diesmal beim Landkreistag nach. Wir wollen wissen, ob das zulässig ist, die eigenen Waffen an den Ehepartner zu übertragen, wenn man selbst keine mehr haben darf. Und ob das sogar innerhalb der gleichen Wohnung sein darf. Die Antwort, Zitat, alleine wegen familiärer Beziehungen oder Wohnadressen allgemein auf fehlende Eigenverantwortung zu schließen, würde einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten.
Ja, und der Rechtsanwalt Teppe sieht das auch so.
Das Gesetz sieht eben keine Sippenhaft vor und das ist auch richtig so. Nur wenn man mit jemandem verheiratet ist, heißt das ja nicht, dass man für ihn einstehen muss, wenn der Straftaten begeht. Ich hatte letzten Monat einen ähnlichen Fall, wo man einer Jägerin auch die Waffen abnehmen wollte, weil sie mit jemandem zusammengelebt hat, in dessen Hand man auf keinen Fall eine Waffe sehen wollte. Vom Ende her gedacht ist es ja richtig, aber das entspricht nicht der Gesetzeslage.
Und trotzdem ist eines auch wahr. Der Landkreistag will uns das zwar nicht bestätigen, mehrere Medien berichten es aber. Und auch wir hören es in unserer Recherche. Die Tatwaffen von Kusel, also das Gewehr und die Schrotflinte, durch die die Polizisten Jasmin und Alex gestorben sind. Sie haben beide offiziell Sarah S. gehört. Wir haben uns jetzt monatelang mit dem Fall Kusel beschäftigt. Wir haben mit so vielen Menschen gesprochen. Und wir haben gespürt, wie betroffen und verletzt viele Menschen noch sind. Wir haben auch verstanden, wie viele Leben Andreas S. mit dieser Tat, ja, zerstört hat. Und am Ende können wir wirklich immer noch nicht so wirklich glauben, was wir gefunden haben.
An so vielen Stellen sind Behörden immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden. Hey, da reizt einer das Recht aus, überreizt es und ja, verletzt es auch immer wieder. Und trotzdem, er jagt weiter, obwohl er längst aufgefallen ist. Ja, er darf sogar jahrelang ganz offiziell jagen, obwohl er weiter auffällt. Und selbst als er dann endlich nicht mehr jagen darf, da ignoriert er das. Da schießt er weiter Tier um Tier. So lange, bis er keine Tiere mehr tötet, sondern zwei Menschen.
Wir haben uns während dieser Recherche immer wieder gefragt, wieso Andreas S. die beiden Polizisten am Ende getötet hat. Vielleicht ist die Tat deshalb passiert, weil sich die Schlinge um Andreas S. Hals immer mehr zugezogen hat. Sein Bäckereiunternehmen war an die Wand gefahren. Seine große Leidenschaft, das Jagen, durfte er nicht mehr machen. Jetzt hatte er sich was mit dem Wildhandel aufgebaut, auch wenn es illegal war, weil nicht angemeldet und Schwarzarbeit. Und dann stehen da diese zwei jungen Polizisten und drohen die ganze Fassade, die er sich da aufgebaut hatte, komplett einstürzen zu lassen.
Ja, das ist eine Interpretation. Ich hätte noch eine andere. Wenn man auf Andreas S. guckt, dann kriegt man das Gefühl, dass er dachte, er stände über den Dingen. Er wäre, ja, ich sag jetzt mal, gewitzter als die anderen, auch klüger. Und mit ihm kann man es nicht so leicht aufnehmen. Und ehrlich gesagt, mit dieser Haltung ist er ja auch verdammt oft durchgekommen. Und vielleicht war auch das der Grund, warum er den Tod von zwei Menschen in Kauf genommen hat, nur um seine Wilderei zu vertuschen.
Am 30. November 2022 fällt das Landgericht das Urteil im Fall Kusel. Andreas S. wird zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Wegen des Mordes an Jasmin B. und Alex K. Diesmal haben die Behörden ihm keine Ausrede geglaubt. Auch nicht den Versuch, seinen Helfer Florian V. für den Mord verantwortlich zu machen. Florian V. gilt als Kronzeuge, als derjenige, der erzählt, was in den frühen Morgenstunden dieses 31. Januars 2022 wirklich passiert ist. Er wird wegen Beihilfe zur Jagdwilderei schuldig gesprochen. Weil durch ihn die Tat aufgeklärt wurde, bekommt er keine Strafe.
Das Landgericht in Kaiserslautern, das ist an diesem 30. November wirklich voll. Also vor allem sind Journalistinnen und Journalisten da, aber auch Katrin B. Die Schwester von Jasmin B. Und einer Kollegin des SWR sagt sie das.
Ja, die ganze Familie ist kaputt gegangen und es wird immer ein ganz großer Teil fehlen und diese Lücke wird halt nicht mehr geschlossen werden können und ja, es ist halt traurig und man kann, es ist immer noch wie ein falscher Film für uns, So fühlt sich das jeden Tag aufs Neue an.
Man hört das. Sie ringt um Worte, weil es für das, was da passiert ist, für diese Lücke, die da jetzt ist, auch wirklich kaum Worte gibt. Und damit ist sie nicht allein.
Alex K. war leidenschaftlicher Fußballspieler. Sein Verein, der FC Freising. Mit dem ist er groß geworden. Es gibt auch eine Chronik des Vereins von 1920 bis heute. Die Chronik besteht aus Fließtexten. Hier werden Erfolge nacherzählt, da auch Fotos gezeigt. Da feiert ein Verein sich selbst und seine Gemeinschaft. Aber das Jahr 2022, das sieht anders aus als die anderen Seiten. Hier steht kein zusammenhängender Text. Nur Daten mit ein paar Stichpunkten dazu. Die Lust, die Erfolge zu feiern, die fehlt hier. Die Überschrift auf dieser Seite, das traurige Erfolgsjahr. Und dann sieht man dieses eine Datum. 31.01. Und daneben nur ein Halbsatz. Ein Halbsatz, der mehr sagt als ein ganzes Buch. Da steht: Für immer in unseren Herzen.
Wir haben jetzt mehrere Monate recherchiert und auch wenn wir euch den Großteil dieser Recherche ja jetzt in diesem Podcast erzählen, es gibt da noch ein paar Sachen, da würden wir ehrlich gesagt noch gerne ein bisschen näher dran kommen.
Deshalb, wenn ihr noch einen Hinweis habt, einen Kontakt oder selbst eine Geschichte erlebt habt, die uns näher an den Fall Kusel bringt, dann meldet euch bei uns.
Unsere Mailadresse findet ihr in den Shownotes.
Das war Im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD.
Recherche Nadine Thielen und Lukas Baumann.
Dramaturgie und Skript Nadine Thielen.
Produktion Annette Mattheis.
Redaktion Simone Mirhashimi.
Cover und Grafik Laura Erbe.
Und wir sind eure Hosts.
Nadine Thielen
und Lukas Baumann.
Danke an alle, die mit uns gesprochen haben und uns bei dieser Recherche unterstützt haben.
Alle Folgen hört ihr in der ARD Sounds App.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne Sterne da und empfehlt ihn weiter.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. ARD Crime Time. Und in der neuesten Folge gibt es wirklich mal einen skurrilen Fall, ne Nadine?
Ja, alles fängt an mit dem Umzugskarton in Berlin. Und darin ist was, das dort niemals hätte liegen dürfen. Nämlich, pass auf, halte ich fest, Lukas, John Lennons persönliche Tagebücher.
Das ist so krass.
Ja, und die Frage ist natürlich, wer hat sie aus seinem New Yorker Apartment rausgeschmuggelt? Warum tauchen sie ausgerechnet in der Insolvenzmasse eines deutschen Auktionshauses auf?
Ja, ein Kunstfahnder stößt auf ein Netz aus Lügen, verschwundenen Beweisen und einer Spur, die direkt zu Yoko Onos engstem Umfeld führt.
Die ganze Geschichte hört ihr jetzt in ARD Crime Time, kostenlos und werbefrei in der App von ARD Sounds.